Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
In Berlin wird derzeit der Europäische Filmpreis verliehen. Und Sie haben richtig gehört, derzeit. Denn an gleich mehreren Abenden werden digital die Preise vergeben. Und heute Abend, da endet dieser Preismarathon mit der Verleihung des Europäischen Filmpreises für den besten Film, die besten Schauspieler, die beste Regie und die beste Dokumentation. Und einen der nominierten Regisseure in letzter Kategorie, den hören wir gleich. Der Dokumentarfilm Kollektiv – Korruption tötet des rumänischen Regisseurs Alexander Nanau wird gerade von vielen amerikanischen Kritikern in ihre Jahresbestenlisten gewählt. Das liegt auch daran, dass die Amerikaner in Zeiten von Donald Trump genau wissen, welche Leistung eine freie, unabhängige Presse erbringen muss. Und genau das feiert Nanau in seinem Film. Er zeigt darin, wie eine Gruppe investigativer Journalistinnen Vetternwirtschaft in rumänischen Gesundheitswesen aufdeckt. Ausgangspunkt war die Bukarester Brandkatastrophe im legendären Nachtclub Kollektiv aus dem Jahr 2015, bei der gleich 64 Menschen starben. Die meisten erlagen aber nicht ihren Brandwunden, sondern verstarben an den Folgen gepanschter Desinfektionsmittel im Krankenhaus. Im Zuge der Proteste gegen die Vertuschung musste die damalige Regierung unter Viktor Ponta zurücktreten. Ich konnte Regisseur Alexander Nanau zu seinem Film interviewen und wollte von ihm wissen, welche Bedeutung denn der legendäre Club Kollektiv für die Bukarester hatte.
Die stand natürlich für eine bestimmte Generation, nicht? Eine Generation zwischen, sagen wir mal, 18 und 35, die sehr proeuropäisch ist, europäische Werte schätzt, aber auch ihr Leben so sehr westeuropäisch aussieht eigentlich, nicht? Die arbeiten alle in Multinationals und führen ein sehr so ein Globetrotter-Leben auch und wollen natürlich, dass ihr Heimatland, da wo sie leben, dass man sich in dem Land ein Leben gestalten kann, das eigentlich wie in Westeuropa ist, nicht? Und Osteuropa ist natürlich dadurch, dass es seit 30 Jahren, sozusagen nach den Umstürzen 89, es hat sich ja wirklich, die Elite hat sich ja nicht wirklich geändert. Die Elite dieser Länder, also je mehr man nach Osten geht, ist sozusagen die gleiche. Also jetzt sind die Nachkommen der ehemaligen kommunistischen Partei sind an der Macht seit 30 Jahren. Natürlich aber sehr stark unterstützt von Westeuropa. Alles, was Business heißt in Westeuropa, hat diese korrupten Leute an der Macht erhalten, hat Geschäfte mit ihnen gemacht. Und ja, jetzt befinden wir uns sozusagen in der Lage, in der wir diese Länder kaum noch von diesen korrupten Eliten befreien können. Und auch wenn die Justiz jetzt was machen will, sagen diese Eliten, zu Recht, nicht, weil der Westen sagt ja, oh, ihr seid korrupt und die müssen ins Gefängnis und das geht ja nicht, das alle. Und die sagen natürlich dann zu Recht, diese Eliten, Moment mal, wir haben mit euch zusammen die Korruption gemacht. Mit all den Firmen aus Österreich, aus Deutschland, aus Frankreich. Wir haben das zusammen gemacht und jetzt sagt ihr, wir sollen ins Gefängnis und ihr lebt weiter mit dem Geld, das wir zusammen geklaut haben aus diesem Land, das geht nicht. Also die Situation ist sozusagen komplex. Nichtsdestotrotz, eine junge Generation will natürlich das Ganze loswerden und will sich ein normales Leben gestalten.
Nach dem Brand im Kollektiv kommt es dazu, dass einige der Überlebenden in Krankenhäusern sterben, an Wunden, die eigentlich nicht lebensgefährlich sind zunächst. Das ist der Ursprung dieses Skandals, der schließlich dazu geführt hat, dass die sozialdemokratische Regierung gefallen ist. Es geht im Kern um gepanschte Desinfektionsmittel auf einer ganz großen Skala in Rumänien. Sie zeigen am Anfang, wie Investigativjournalisten dahinter kommen. Und ich fand es ganz spannend zu sehen, dass die Investigativjournalisten selber zwar schockiert über das Ausmaß sind, aber wirklich überrascht über das fatale Gesundheitssystem sind sie nicht.
Naja, das Gesundheitssystem in Rumänien ist natürlich kein sehr weit entwickeltes, sagen wir mal. Und Ärzte werden geschmiert, das ist normal, nicht? Also das kommt natürlich auch aus dem Kommunismus, dass Autoritäten, und Ärzte sind ja auch Autoritäten sozusagen, dass die ihre Position missbrauchen, um sich zu bereichern, ja? Und im Gesundheitssystem ist es ganz normal, dass auch die Ärmsten mit einem Umschlag mit Geld zum Arzt gehen. Und die Ärzte akzeptieren das. Es ist sozusagen so ein Geben und Nehmen, nicht? Also man weiß, wie es funktioniert. Was ein Schock war in diesem Fall, war, dass diese Brandopfer natürlich, die sind dann nach dem Brand in die Krankenhäuser eingeliefert worden, was ja auch okay ist. Nur weiß sozusagen jeder Arzt und jeder Gesundheitsminister müsste das wissen, dass Brandopfer in Brandkliniken behandelt werden müssen. Warum? Weil Brandopfer natürlich offenes Fleisch haben und jegliche Infektion lebensgefährlich wird. So. Und das haben natürlich die Autorität nicht gemacht. Die haben dem ganzen Land vorgespielt, wir können auf die 180 Verletzten aufpassen, wir haben die Kapazitäten und wir haben das Know-how und wir haben die richtigen Krankenhäuser dafür, was natürlich eine große Lüge war.
Wie in Deutschland heißt es dann immer, ne? Die Qualität wie in Deutschland.
Genau, wie in Deutschland, das war eins der Slogans der rumänischen Politiker, vor allem des Gesundheitsministers von damals, der hieß Nicolae Băniciu. Und zusammen mit dem Premier, mit dem Victor Ponta, haben sie das ganze Land belogen. Wir brauchen nichts. Und das Lustige ist, dass auch alle Botschafter im Land sofort Hilfe angeboten haben. Also von England bis Frankreich bis Deutschland. Alle wollten sofort helfen, die Leute rausfliegen. Und sie haben gesagt, nein, wir brauchen nichts. Man weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Man weiß wirklich nicht, warum macht man Statements, die ganz klar zum Tode mancher Menschen führen werden, obwohl man die Kapazität hat, sie gleich auszufliegen. Und was auch nicht passiert ist und wo auch alle geschockt waren, war, dass eigentlich, wir haben in Europa, wir sind ja auch ein EU-Land, und auch für Nicht-EU-Länder hat Europa, dieses wunderbare Europa, das sozusagen auf uns alle aufpasst, in vieler Hinsicht, hat einen Mechanismus, der heißt Protection of a... Nicht, da drückt jedes Land, wenn es eine Katastrophe gibt oder ein Brandunfall oder ein Erdbeben oder was auch immer, wo mehrere Verletzte da sind, die nicht behandelt werden können im Land, drückt man einen Knopf und sofort innerhalb von Stunden fliegen NATO-Flugzeuge ein, die equipped sind, und die verteilen sie auf Krankenhäuser in Europa. Und das haben sie nicht gemacht und haben sich geweigert, das zu machen. Und das war eigentlich der Schock. Der Schock war, dass jemand imstande ist, also alle großen Professoren des Landes, alle Ärzte, der Gesundheitsminister und der Premier, dass sie geschlossen dastanden vor Kameras und gesagt haben, wir können diese Leute behandeln. Und das war ein Schock, weil irgendwie dachten alle Leute, okay, Korruption passiert, natürlich. Und die kleine Korruption, nicht das Schmieren der Ärzte. Aber über Leichen gehen, das war ein Riesenschock für alle.
Jetzt gibt es diese Recherchen dieser täglichen Sportzeitung übrigens, was ich ganz interessant finde, dass es so eine Zeitung ist, die diesen Skandal aufdeckt, was ja im ersten Moment mit dem Sport sehr wenig zu tun hat. Liegt es daran vielleicht, dass in Rumänien der klassische Investigativjournalismus gar nicht so populär ist in den Medien?
Ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar mit Italien. Was die Medien anbelangt. Nicht? Die meisten Medien sind in Händen von 2, 3 Mogulen. Das heißt auch sofort, dass politisches Interesse eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Das Lustige ist, dass diese Zeitung eigentlich auch in der Hand eines dieser Mogulen ist. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass der Journalist, der in unserem Film der Protagonist ist, der eine lange Karriere hinter sich hat, in der er wirklich seine Unabhängigkeit bewiesen hat, er hat sich sozusagen eine Position verhandelt in dieser Zeitung und hat gesagt, okay, diese Zeitung, ich kann diese Zeitung führen, wenn ihr wollt, aber nur, wenn ich komplette Freiheit habe. Und das haben sie ihm auch gegeben, weil er natürlich Profit eingebracht hat mit dem Sport, nicht? Und der Catalin Tolontan, der die Hauptfigur sozusagen in diesem Film, der investigative Journalist, hat als Sportjournalist angefangen und war so der bekannteste Sportjournalist. Und dann, seine Passion war immer Investigationen. Und dann hat er angefangen, Investigationen im Sport zu machen. Und seine Investigationen haben sogar dazu geführt, dass Sportminister nicht nur gefallen sind, sondern auch nach Gerichtsurteilen ins Gefängnis sind. Das heißt, dass die Leute wirklich Vertrauen in ihm haben. Er hat auch einen Blog und ist sozusagen wirklich so die Vertrauensperson in Sachen Journalismus. Man glaubt ihm, man weiß, das ist handfest und ehrlich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass nach dieser Katastrophe, die ein bisschen Tschernobyl insoweit ähnelt, dass es wieder Autoritäten waren, die gelogen haben, obwohl eine Katastrophe vor allem da stand und gelogen haben, wir können das, es wird nichts passieren, es ist nichts passiert, nicht, und das ist vergleichbar mit Tschernobyl. Und dann war er sozusagen der Journalist, an dem sich dann Whistleblower gerichtet haben. Die Whistleblower hatten Vertrauen, dass er die Wahrheit publizieren wird und zwar, dass nicht ein einziges Brandopfer in einem rumänischen Krankenhaus behandelt werden kann.
Jetzt stürzt die Regierung auf Grundlage der Erkenntnisse und es wird eine Expertenregierung einberufen bis zu den nächsten Wahlen. Deshalb gibt es auch einen neuen Gesundheitsminister, dem dürfen Sie auch folgen. Jetzt hätte ich gerne die Frage, wann sind Sie mit Ihrem Projekt denn eingestiegen? Weil das ist ja ein Fall, der sich über eine längere Zeit streckt. Ja. Sie bekommen auch eine unglaubliche Nähe zu diesem neuen Gesundheitsminister. War das eine Voraussetzung, dass Sie da einsteigen? Also wie wurden Sie involviert? Wie ist dann letztendlich Ihr Filmkollektiv entstanden?
Genau. Von der Zeit her sozusagen, die Regierung ist natürlich nach dem Brand schon gefallen. Die sozialdemokratische Regierung, die Ponta-Regierung, die gesagt hat, dass wir alle behandeln können. Das hat natürlich auch mit Tolontans Investigation zu tun, aber noch nicht wirklich. Es gab wirklich eine Demonstration, Massendemonstration nach dem Feuer. Und da ist die Regierung gestürzt. Und dann ist die Expertenregierung, das, was wir eine technokratische Regierung nennen, das kennen wir aus Italien auch, gibt es auch oft in Italien, die wurde dann eingesetzt. Und das Spannende ist natürlich, dass der erste Gesundheitsminister, den wir im Film sehen, gegen dessen Lügen Tolontan kämpft, ist eigentlich ein Technokrat. Ja? Das heißt, darum ist mir auch ganz wichtig, es geht nicht darum, wer an der Macht ist oder welche Partei an der Macht ist oder welche nicht an der Macht ist. Ich glaube, es geht darum, dass die an der Macht sind, dass wir Presse brauchen und Pressefreiheit brauchen, um wirklich darauf aufzupassen, dass die an der Macht sind, egal wer es ist, uns nicht umbringen.
Sie haben auch einen Vater, der ein Kind verloren hat. Sie haben eine Überlebende, eine Architektin, die ihren Körper ganz anders ausstellt. Wie wichtig war es neben der Beobachtung der Prozesse, der Recherchen, der ganzen Korruption, die aufgedeckt wird, wie wichtig war es Ihnen auch noch, die Überlebenden oder die mit den Folgen der Katastrophe umgehen müssen? Welche Rolle sollten Sie in diesem Dokumentarfilm für Sie haben und wie inszenieren Sie sie letztendlich?
Naja, inszenieren tue ich gar nichts, weil es natürlich ein observationaler Dokumentarfilm ist und sozusagen ich greife nie ein. Ich filme wirklich einfach nur, was vor der Kamera passiert. Ich habe gesagt, nie, lass uns das nochmal sagen, nie. Ich filme wirklich Leben, wenn es stattfindet und dann montiere ich das. Die Wichtigkeit dieser Leute, also das ist die Balance im Film sozusagen, dass wir sehen Autoritäten, wir sehen Journalisten und wir sehen echte Menschen, nicht? Die unter dem gelitten haben, was passiert ist. Und für mich stellen sie sozusagen jeden Zuschauer dar, weil es uns allen passieren kann, nicht? Und das kann uns allen passieren unter Trump, das kann uns allen passieren unter Salvini, das kann uns allen passieren unter der AfD. Also sobald Populisten wie in Rumänien an die Macht kommen, heißt es automatisch, und das müssen die Leute verstehen, heißt es automatisch Inkompetenz. Das heißt, diese Leute werden immer inkompetente Menschen in den Staatsapparat reinbringen, damit sie ihnen servieren, damit sie das machen, was sie wollen. Nicht? Wir haben es ja gerade in Österreich erlebt. Nicht? Man verkauft sozusagen ein ganzes Land sogar, wenn es ein bisschen Geld dafür gibt. Und das müssen wir, glaube ich, verstehen. Wir sind natürlich das alte politische Bild satt. Man kann es aber nicht mit Populisten ersetzen. Was sie am meisten auszeichnet, ist Inkompetenz. Ja? Gier und Inkompetenz von Menschen, die wirklich nicht, eigentlich kein Interesse daran haben, dem Volk zu dienen.
Der rumänische Oscar-Kandidat und Favorit auf den Europäischen Filmpreis in der Kategorie Dokumentarfilm Kollektiv Korruption tötet von Alexander Nanau, den können Sie derzeit in der ARD-Mediathek sehen. Filmjournalist Jörg Taschmann ist zu mir ins Studio gekommen und wir wollen über die diesjährige Verleihung des Europäischen Filmpreises sprechen. Der wird ja wegen der Pandemie etwas anders verliehen als sonst. Der Ort der Verleihung hat sich auch geändert, dass man spielt ja immer einmal den Preis in einem europäischen Land zu und dann in Berlin wieder. Eigentlich sollte das Ganze in Reykjavik stattfinden. Das funktioniert jetzt nicht durch die Pandemie und deshalb findet eine Art Online-Gala in Berlin fast eine Woche lang statt. Da werden Preise verliehen. Jörg, wie sieht das denn jetzt genau aus, diese Gala im virtuellen Raum?
Also was ich bisher gesehen habe, gestern zum Beispiel, ist ja der Preis für den besten animierten Film und auch für die beste Komödie verliehen worden. Das ist kurz und schmerzlos. Also das ist dann Mike Goodrich, der ist ein IFA Board Member, ein Brite, der führt dann da durch von einem sehr schmucklosen Hintergrund. Alle sind per Zoom zugeschaltet. Die Freude ist echt, also das kann man sagen. Was ich ein bisschen strange fand, ist, es ist dann ein Notar, der den Preis dann in die Kamera hält. Also das macht das Ganze ein bisschen technokratisch, weil wir das gerade gehört haben im Beitrag davor. Aber das ist ja auch okay.
Irgendwie also europäisch letztendlich, nicht wahr?
Es ist in Ordnung und ich will jetzt auch nicht so groß rummeckern. Das hat schon was für sich, das so zu machen. Und immerhin, die Leute sind da, die Leute freuen sich. Und wir haben das ja auch bei anderen Preisverleihungen so gesehen. Das ist jetzt nichts Neues und der Eva ist auch nichts Neues eingefallen, aber sie macht das technisch besser, beispielsweise als beim Deutschen Filmpreis. Ich habe wenigstens was verstanden.
Naja, sie macht ja schon etwas anders, indem sie die Preise ja streut durch mehrere Abende. Wie funktioniert eigentlich diese Idee? Man könnte ja sagen, so in die Kategorien, die sonst untergehen, ne, wie Kostümbild zum Beispiel, die bekommt vielleicht dadurch etwas mehr Aufmerksamkeit.
Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich habe auch wirklich keine Ahnung, wer guckt sich das wirklich an. Der Vorteil ist, man kann es auch im Nachhinein nochmal gucken. Also man muss nicht live dabei sein. Also wenn man wirklich Interesse hat, kann man da nochmal reinschauen. Und es war so immer, dass diese Zeremonie immer so lang war, dass es Jahre gab, wo ich mich ins Taxi gesetzt habe, um hier für die Fazitsendung aufzutreten und man mir dann im Studio sagte, wer gewonnen hat. Sie war immer ellenlang, diese Zeremonie, und da waren auch immer sehr viele Momente des Fremdschämens mit dabei. Das passiert nun in diesem Jahr nicht, das wird morgen nicht so lang werden und das ist durchaus auch ein Vorteil.
Da jetzt ja schon einige Preise verliehen wurden, lass uns doch vielleicht über die Sieger sprechen, von denen du ja schon gesagt hast, dass sie sich zumindest gefreut haben. Wer hat denn bislang so gewonnen?
Also ein französischer Film zum Beispiel mit Kat Merat in der Hauptrolle, der einen Schauspieler spielt, den keiner kennt, der dann in einem Gefängnis irgendwie ein Stück aufführen soll. Klingt jetzt nicht sonderlich originell, aber Kat Merat ist ein sehr sympathischer Schauspieler. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein guter Film ist. Ich habe ihn leider nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ist auch ein Film, der dieses Cannes-Label bekommen hat. Das heißt, es gab ja 50 oder 60 Filme, waren es ja, die alle dieses Label bekamen. Man hat halt nie gesagt, in welcher Sektion man sie gezeigt hat. Er ist einer davon, der ist in Frankreich auch noch gar nicht im Kino zu sehen gewesen. Der kommt auch erst am 21. Januar nächsten Jahres in die französischen Kinos. Aber das ist mal so populäres Kino, denke ich, was wir vielleicht auch noch in Deutschland zu sehen bekommen. Und der heißt The Hit in seinem englischen Titel und Un Triomphe auf Französisch.
Lass uns mal auf den Jahrgang sowieso gucken. Jahrgang ist vielleicht auch schwer. Durch die Pandemie gab es ja jetzt nicht so diesen Rauswurf an europäischen Filmen. Du hast es ja jetzt auch schon ein bisschen an dem französischen Film verdeutlicht. Aber wenn wir auf die Liste der Filme gucken, die so viele Nominierungen haben, da fällt natürlich auf, Corpus Christi aus Polen ist dabei mit 4, Martin Eden aus Italien auch 4 und Der Rausch aus Dänemark von Thomas Vinterberg auch 4. Die führen jetzt die Nominiertenliste an. Ist das jetzt auch die Speerspitze dieses europäischen Films dieses Jahres?
Ich würde sagen ja, weil wenn wir uns jetzt die anderen anschauen, die da auch noch nominiert sind, fallen die qualitativ meiner Meinung nach schon deutlich ab. Und das sind ja drei Filme, auf die kann man stolz sein als europäisches Kino, das muss man ja nun auch mal sagen. Also Martin Eden zum Beispiel, das ist der Film, den ich noch nicht gesehen habe, den habe ich gestern mir angeschaut. Ich fand ihn großartig, das ist wirklich ein ganz toller Film, der eine Jack London-Verfilmung nach Neapel verpflanzt, in so eine Zeitlosigkeit, die aber so genial gemacht ist, dass man wirklich nicht genau weiß, wann spielt das. Und da stimmt nun mal dieses Klischee einer Zeitlosigkeit, weil die ganzen Kämpfe der Arbeiterklasse, Kämpfe gegen die Gewerkschaft, auch Standesdünkel, die es da gibt, weil Martin Eden ist ja jemand, der aus dem der ein Arbeiter ist und der versucht zu schreiben und sich in eine junge Frau verliebt, die eben aus dem Bürgertum kommt und die ihm erstmal sagt, du musst erstmal das lernen wie jeden anderen Job auch. Und das ist toll gespielt, das ist toll gefilmt. Es hat auch vom Filmischen her, finde ich, ganz spannende Elemente, weil man so nachgedreht hat, gewisse Dokumentationen. Also das ist für mich wirklich ein großer Wurf und Corpus Christi war für mich eh einer der stärksten Filme des Jahres von Jan Komasa und auch der Thomas Vinterberg-Film ist sehr stark. Das ist klassisches Erzählkino mit einem großartigen Hauptdarsteller, Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Es geht um ein Problem, was bekannt ist. Es geht um Alkoholsucht. Er ist ein Lehrer beispielsweise, der weder von der Frau noch von den Kindern noch von den eigenen Schülern noch groß anerkannt wird. Also wirklich ein Mann in einer Lebenskrise. Und auf die drei Filme kann man als europäisches Kino durchaus stolz sein.
Da können wir vielleicht den Hörern auch sagen, dass Corpus Christi war ja auch in deutschen Kinos zu sehen. Auch ein erstaunlicher Erfolg dafür, dass es ein Spielfilm aus Polen ist und wir dieses Jahr dieses Problem mit der Pandemie hatten und den Kinoschließungen. Martin Eden wurde ja auch schon zweimal verschoben, der hätte ja auch schon längst ins Kino kommen sollen, kommt natürlich Anfang des nächsten Jahres hoffentlich in dann offene Kinos. Das gleiche gilt auch für Rausch von Thomas Vinterberg. So, um das nur erstmal zu sagen, dass man auch diese Filme bestimmt sehen kann irgendwann. Jörg, wir müssen natürlich über das deutsche Kino sprechen. Chancen fürs deutsche Kino, heute Abend zum Beispiel, sind ja Nominierte dabei.
Also ich hatte ja gesagt, die anderen drei Filme sehe ich nicht so stark. Zu diesen drei nicht so starken gehört für mich eben auch Undine und Berlin-Alexanderplatz. Wobei ich denke, dass Alexanderplatz ist natürlich formell sehr, sehr gut gemacht. Also der kann der schon mithalten. Ich habe andere Probleme mit dem Film. Mich hat es nicht in seiner Gänze überzeugt, obwohl da starke Darsteller mitspielen. Bei Undine habe ich ähnliche Probleme. Ich finde, der Film ist alles bloß keine Liebesgeschichte und eher so ein Kopfkino. Aber da gibt es auch Elemente, die man mögen kann. Und ich denke, wenn jemand eine Chance hat, ist es vielleicht Paula Bär. Die ist nominiert als beste Darstellerin. Und sie hat mich auch überzeugt in dem Film. Und
kaum Konkurrenz, oder?
Nina Hoss ist ja noch nominiert. Und da die Konkurrenz eben nicht so stark ist, das muss man leider sagen, Nina Hoss nochmal aus Deutschland für Schwesterlein nominiert, hat Paula Bär da durchaus Chancen. Zumal man ganz ehrlich auch sagen muss, die European Film Academy, also diese EFA, da ist nach wie vor sind die deutschen Mitglieder führend. Also die sitzen nicht nur in Berlin. Ich glaube, nach wie vor ist es so, dass die meisten Mitglieder aus Deutschland kommen und die wählen dann schon auch mal sehr pro-deutsch.
Sei noch erwähnt, dass Alexanderplatz, Berlin-Alexanderplatz schon einen Preis bekommen hat für die beste Filmmusik. Also er ist schon gewisserweise gewürdigt worden. Die Europäische Filmakademie, Jörg, du hast es erwähnt, hat auch bekannt gegeben, dass es eine Änderung geben wird. Wim Wenders räumt seinen Platz als Präsident für die polnische Regisseurin, seine Nachfolgerin Agnieszka Holland. sie wird die Akademie jetzt doch bestimmt auch etwas vielleicht politischer leiten, als Wenders das bislang so gemacht hat?
Nun muss ich eins sagen, Wenders ist kein politischer Filmemacher, wenn man ihn mit Agnieszka Holland vergleicht, aber er hat sich schon Mühe gegeben, auch eine politische Agenda damit einzubauen. Also das hat man immer gemacht. Man hat immer versucht, auch da, wo Filmemacher inhaftiert waren oder verfolgt wurden, da hat er schon sehr viel getan. Das wird mit Agnieszka Holland jetzt natürlich zunehmen und das finde ich auch nicht schlecht. Was ich aber viel spannender finde, es gab auch am allerersten Abend eine Diskussionsveranstaltung, was passiert mit dem Kino jetzt nach diesen Zeiten? Und da hat Agnieszka Holland mit Thomas Winterberg etwas gesagt, was ich sehr spannend fand. Sie hat gesagt, es ist kein Wunder, dass die Streamingdienste uns die Zuschauer wegnehmen. Unsere Filme sind zu mittelmäßig. Mhm. Und wer mittelmäßige Filme dreht, der muss sich nicht wundern, wenn die Leute dann zu Netflix und Co. laufen, weil sie da bessere Qualitätsstreckenweise finden. Das fand ich eine interessante Selbstkritik am europäischen Kino. Und Winterberg sagte eben, zu viele Filme im europäischen Arthouse-Kino sind so Formelkino. Die wissen, damit kommen wir in das und das Festival, weil wir die und die Kriterien bedienen. Aber es fehlt eine soziale Realität und es fehlt etwas, was die Leute wirklich interessiert, was die Leute wirklich im Kino sehen wollen. Und wenn Agnieszka Holland das ernst meint, dann hoffe ich, dass sich das auch in den Nominierungen in Zukunft niederschlägt, weil die Filme gibt es. Sie werden noch nicht immer nominiert oder entsprechend gewürdigt. Und wenn die European Film Academy in diese Richtung gehen würde, mehr auch versuchen, auf Filme zu setzen, die auf der einen Seite vielleicht mehr wagen, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen kommerzieller sind, im Sinne von mehr Publikum ziehen und trotzdem gute Filme sind, also was ich immer gutes Erzählkino nenne, dann wäre die EFA schon sehr viel weiter.
Heute Abend wissen wir dann mehr. Dann werden die europäischen Filmpreise in den wichtigsten Kategorien verliehen. Jörg Taschmann wird die Entscheidung der Akademie dann einordnen in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Dass die Kinos vor einem radikalen Wandel stehen, daran herrscht in der Filmbranche kaum noch Zweifel. Aber was nach der Corona-Pandemie von der Kinokultur, so wie wir sie jedenfalls kannten, überhaupt noch übrig bleiben wird, darüber scheiden sich die Geister. Die Entscheidung der Warner Studios, ihre Filme nächstes Jahr gleichzeitig online und im Kino herauszubringen, hat jedenfalls für Entsetzen gesorgt, aber es gab auch Zustimmung. Und auch die Vertreter der deutschen kommunalen Kinos debattieren kontrovers über die Zukunft des digitalen Kinos. Christian Berndt über Neues aus der Kinowelt in Corona-Zeiten.
Was denken Sie, ist das alles?
Die Trümmer eines kommenden Krieges.
Tenet-Regisseur Christopher Nolan liebt das Kino. Die Entscheidung von Warner, 2021 alle Filme zeitgleich ins Kino und auf ihrem Streamingdienst HBO Max herauszubringen, hat ihn wütend gemacht.
And now they're being used as a loss leader for the streaming service.
Filme für die große Leinwand würden als Zugpferd für die Streamingdienste missbraucht. Dagegen hat Regisseur Steven Soderbergh, dessen neuer Film bei HBO Max anläuft, die Entscheidung begrüßt. Filme, die im Kino floppen, könnten so auf VOD eine zweite Chance bekommen. Auch Björn Hoffmann vom Pandora Filmverleih findet es richtig, die Zeitfenster für VOD-Auswertungen zu verkürzen.
Also ich sehe da auch eine Chance, sowohl für die Kinos als auch die Verleiher und ganz besonders fürs Publikum, wenn einfach diese starren Fristen nicht mehr da sind und ein Film tatsächlich früher für alle verfügbar ist. Weil es ist gerade im Arthouse-Bereich ja so, die Filme, die wir rausbringen, dann ist klar, dass da auch viele Städte und viele Dörfer dabei sind, wo dieser Film einfach gar nicht zu sehen ist. Und es ist natürlich schön fürs Publikum, dann so einen Film auch früher zu sehen.
Für die Verleiher gehe es allerdings hierzulande im Moment um die Existenz. Auch weil sie bei den staatlichen Hilfen für November und Dezember die Betrieben 70% bzw. 75% des gleichen Vorjahreszeitraumes gewähren, leer ausgehen.
Da müssten wir 80% unseres Umsatzes tatsächlich mit den von der Schließung betroffenen Kinos erwirtschaften. Und diese 80% kann meines Wissens nach kaum irgendein Verleih in Deutschland darstellen.
Deshalb werden mit der Kulturstaatsministerin Gespräche über einen Investitionsfonds geführt. Hoffmann hofft dann auch auf eine Lösung für ausländische Filme. Die machen einen großen Teil der Publikumserfolge im Arthouse-Kino aus, seien aber bisher von keinerlei Staatshilfen abgedeckt.
Weil einfach von den wichtigsten Förderern, also von BKM und FFA, nur deutsche Filme bzw. deutsche Koproduktionen gefördert werden. Und wenn das ein originär nicht deutscher Film ist, steht man bis auf vielleicht begrenzte Unterstützung von den wichtigen Regionalförderern in den meisten Fällen alleine im Risiko. Und das ist natürlich in der aktuellen Situation ein Risiko, was viele Verleiher einfach nicht eingehen.
Das heißt, Filme werden weiter verschoben. Das große Problem wird dann irgendwann eine Flut von Filmen sein. Nach Corona werde die Kinoauswertung radikal anders laufen, meint Hoffmann, aber...
Ich glaube tatsächlich, es wird eher eine Renaissance von Kino geben und das Streaming den Stellenwert von Kino niemals ablaufen wird. Und das glaube ich noch viel mehr, als das vielleicht in den letzten Jahren der Fall war, weil man jetzt so Sachen auch einfach viel mehr zu schätzen weiß.
Streaming war auch das Thema auf dem Online-Bundeskongress der kommunalen Kinos. Viele in der Branche sehen es als große Chance, neben Kinovorführungen bald ein ambitioniertes Online-Programm kuratieren zu können. Andere nicht.
Die Frage ist halt eben, macht es Sinn für uns als Kinos wirklich Streaming zu machen und Filme auch zu zeigen auf unseren Webseiten? Da scheiden sich dann die Geister.
Die kommunalen Kinos, meint die Sprecherin des Verbandes Bojana Gakovic, sind ein Sonderfall. Denn ihr Fokus richtet sich nicht auf aktuelle Filme.
Die Idee von kommunalen Kinos ist schon, eine Art Bildungskino zu machen. Und natürlich ist es ganz zentral, dass unsere Kinos vom Anfang an auch großen Fokus auf die Filmgeschichte legen. Das liegt tatsächlich auch in unserer Tradition seit den 60er Jahren, als die allerersten Häuser eben sich gegründet haben. Das ist ja auch ein Wunsch gewesen einer Nachkriegsgeneration, nicht nur eben die neuen Filme zu zeigen, sondern eben auch die vergessene Kunst, die durch den Nationalsozialismus ab 1933 einfach verschwunden ist aus den Kinos.
Die meisten kommunalen Kinos zeigen auch Analogfilme.
Es ist ein großer Unterschied in der Wahrnehmung, ob Sie einen Film auf 35 mm gucken oder ob Sie ein Digitalisat davon gucken. In das Filmmaterial schreiben sich historische Informationen ein. Zum Beispiel 16 mm. Ohne 16 mm wäre die ganze feministische Filmarbeit nicht möglich gewesen.
Anders als der Name vermuten lässt, wird nur ein Drittel der 130 kommunalen Kinos des Verbandes von den Städten infrastrukturell gefördert. Seit Jahrzehnten gibt es Forderungen, kommunale Kinos als Kulturstätten wie Bibliotheken und Theater anzuerkennen. Durch die Corona-Krise sind die Kinos ihres Verbandes bisher mit einem blauen Auge davon gekommen, meint Gakovic, und die meisten haben auch das Kinosterben der letzten Jahre überstanden.
Wir haben tatsächlich eine relativ stabile Mitgliederzahl, aber es gibt halt Änderungen jedes Jahr so, dass 2, 3 sind weg und 2, 3 neue kommen dazu.
Ein zentrales Thema auf dem Kongress war auch, das Kino als öffentlichen Debattenraum zu erhalten. Was es hier leisten kann, darauf wies der Medienwissenschaftler Jan Distelmeier hin. In den USA zum Beispiel spielten die Kinos eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Emanzipation der Afroamerikaner. Im gemeinsamen Filmerlebnis deuteten schwarze Filme von Weißen, mit Weißen und für Weiße einfach zu eigenen Geschichten um. Das Kino wurde ein Raum der politischen Utopie.
Seit Jahren ist das südkoreanische Kino eine feste Größe auf den internationalen Festivals und mittlerweile ist es ja auch Oscar-Preis gekrönt. Bong Joon-hos abgründiger Thriller Parasite war ja der große Sieger der letztjährigen Verleihung. Es war aber das Kino von Kim Ki-duk, der vor 20 Jahren im Wettbewerb von Venedig mit seinem Film Die Insel auf dieses neue südkoreanische Kino aufmerksam machte. Es ist ein Kino der einsamen Heldinnen und Helden. Es ist auch ein Kino einer extremen Gewalt, mit der die Regisseure die Stimmung in ihrem eigenen Land versuchen zu ergründen. Kim Ki-duk, der auf Festivals vielfach ausgezeichnete Regisseur, ist gestern im Alter von 59 Jahren in Riga gestorben, an den Folgen einer Corona-Infektion. Mit Anke Lewicke will ich jetzt sein Werk Revue passieren lassen. Anke, wann fand denn deine erste Begegnung mit dem doch extremen Kino von Kim Ki-duk statt? Hat es etwas bei dir ausgelöst?
Ja, es hat auf alle Fälle was bei mir ausgelöst und es hat stattgefunden eben mit Die Insel 2000 in Venedig. Und ja, erstmal war man so begeistert von dem Schauplatz des Films. Es ist ein idyllischer Ort, ein einsamer See in einer schönen abgelegenen Berglandschaft. Und da kann man so Fischerhütchen mieten, auf denen wohnt man dann. Und das Ganze wird von einer Frau geleitet. Und dann kommt da ein junger Mann hin, der auf der Flucht ist. Und die beiden verlieben sich ineinander, aber sie können ihre Gefühle nur in einer Sprache der Grausamkeit zueinander ausdrücken. Und die werden jetzt psychologisch gar nicht weiter eingeführt. Man weiß wohl, dass er vielleicht einen Mord begangen hat, dass er von einer Schuld einfach ja, geladen ist. Und trotzdem spürt man, dass diese, wie sie sich begegnen, dass sie ihre Gefühle nur im Exzess wahrnehmen können. Und bei Kim Ki-duk ist es so, dass er uns an diesem Exzess auch physisch teilhaben lassen möchte. Und deshalb sieht man dann eben immer, wie Angelhaken sich nicht nur in Mündern verhaken, sondern auch in den Geschlechtsteilen. Und während der Vorführung in Venedig musste dann auch tatsächlich die Vorführung unterbrochen werden, weil jemand ohnmächtig geworden ist. Und dann war natürlich direkt die große Rede, sucht hier ein Regisseur den Skandal. Aber man war sich damals schon auch in Venedig einig, dass es gar nicht um den Skandal, um die Sensation geht, sondern dass diese Filme was zutiefst Verstörendes haben, dass es da um eine existenzielle Wucht geht und dass diese Grausamkeit aus dem Inneren der Figuren kommt, wie auch in den späteren Filmen einfach von Kim Ki-duk.
Wie war er denn als Mensch? Du bist ihm als Journalistin begegnet. Wie war er in Interviews? Jemand, der solche skandalträchtigen Filme dreht. Wie ist er denn, wenn er vor einem sitzt?
Also er ist eher sehr demütig, sehr ruhig, aber die Gewalt seiner Filme ist physisch auch immer anwesend. Also die Interviews mit ihm sind auch relativ verstörend, weil er hat sich eben einmal selbst geschlagen in einem Interview, um einfach zu verdeutlichen, wie er erzogen wurde. Er hat dann erklärt, mein Vater war Koreakämpfer, er ist ein Kriegsveteran und er sei sehr militärisch groß geworden. Und hat sich dann nochmal geohrfeigt. Also während man mit ihm geredet hat, hat man immer mehr seine Fingerabdrücke gesehen. Und er hat dann auch so ein bisschen ausgeführt, dass die Geschichte seines Landes eben eine gewalttätige Geschichte sei. Die japanische Besatzung, der Koreakrieg, dann die Militärdiktaturen. Und dass diese Gewalt eben von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das hat er auch in einem Film Undress Unknown thematisiert. Der spielt in den 70er Jahren. Der ist eben sehr autobiografisch geprägt. Und da bekommt man das eben mit, wie die Väter, die Aggression eben an die jüngeren Söhne eben weitergeht, dass das so ein Kreislauf der Gewalt eben immer ist, was auch damit zusammenhängt, dass die ganzen Verbrechen während der Militärdiktatur nie öffentlich geahndet wurden, in den späteren Jahren in Korea bis heute nicht. Und dieser Film ist sehr konkret, würde ich sagen, aber ansonsten sind die Filme eben auch immer sehr universell. Also es geht ihm einfach schon darum, Menschen und ihre Gefühle auf der freien Wildbahn zu zeigen.
In all meinen Filmen geht es um die philosophischen und religiösen Aspekte unseres Lebens und Denkens. Jeder war schon einmal konfrontiert mit der Einsamkeit, die meine Figuren durchleben. Jeder kennt diese seltsam abstrakte Sehnsucht nach metaphysischen Sphären. Es ging mir darum, die tieferen Schichten unserer Existenz zu erkunden, die kontemplative Seite des Lebens. Natürlich muss philosophische Tiefe auch schön und unterhaltsam sein.
Anke, Kim Ki-duk spricht ja hier von einem poetischen Zugang, fast schon von einer Poetologie der Gewalt. Wie geht denn aber diese Gewalt zusammen, diese tieferen Schichten unserer Existenz zu ergründen?
Ja, das ist schwierig. Also einerseits wird die Gewalt aufgefangen von einer ruhigen, sehr meditativen Bildsprache. Also es gibt nie eine Handkamera. Die Kamera ist eher immer fixiert, auch wenn sie sehr nah an den Menschen drin ist. Und es gibt ein großes Mitgefühl des Regisseurs. Und im Zusammenhang mit Kim Ki-duk wird ja auch immer wieder Rainer Werner Fassbinder erwähnt. Einerseits, weil beide ähnlich schnell gearbeitet haben, manchmal 2, 3 Filme im Jahr gedreht haben, aber auch, weil das Universum von Rainer Werner Fassbinder auch so voller einsamer Menschen waren. Und das ist immer eine Einsamkeit, auch bei Kim Ki-duk, die einerseits gesellschaftlich verankert ist, andererseits aber uns Menschen ausmacht. Also nehmen wir die Mutter aus Peter, die ihren Sohn verliert und die dann eben zur heiligen Mutter stilisiert wird. Oder nehmen wir den jungen Mann aus Binjib, der einfach in leere Häuser reingeht, wenn die Bewohner und Bewohnerinnen weg sind, dann sogar die Wäsche macht und man spürt seine große Einsamkeit. Er lässt sich dann, also er fotografiert sich immer selbst mit den Familienfotos im Hintergrund. Also das ist auch so eine existenzielle Einsamkeit. Der begegnet man auch wieder in Samaria, wo eine junge Frau sich prostituiert, sich den Männern hingibt, also quasi ihren Körper auch als Opfer und dann den Märtyrertod stirbt. Also man hat immer auch so was sehr Theologisches in dem Film. Gleichzeitig sind es auch wieder Alltagsbeobachtungen. Und für Kim Ki-duk ist die Schuld eben immer so eine Triebfeder in einem Film, also Schuld und Sühne. Und er sagt auch in Interviews, das gibt es eben, das Schuldkonzept in allen Religionen, auch im Buddhismus. Und man muss sich seine Filme vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, dass die Kamera so ein konfessionsloser Beichtvater ist, dem nichts Menschliches fremd ist.
Bei mir schwebt immer das Wort Außenseiter so vor Augen, wenn ich über seine Filme, aber auch seine Person nachdenke. Würdest du denn sagen, dass wir als westliche Zuschauer, die ihn ja mehr oder weniger auch zum Autorenfilmer gemacht haben, über Texte, über Interviews, über die Einladung zu den großen Festivals und die Preise, Ist er damit in Korea eigentlich auch so akzeptiert gewesen oder ist das eben diese ewige Außenseiterstellung?
Er ist ein Außenseiter gewesen und ich kann mir das einmal so erklären, dass die Filme zu sehr ein Spiegel waren. Also nimmt man andere Regisseure wie Bong Joon-ho im Genre-Kino, kannst du dich eher identifizieren. Ich meine, sie verhandeln ja auch alle die Gewalt in dem eigenen Land. Er ist dann auch ein Außenseiter geworden durch die Vorwürfe, die ihm gemacht wurden, dass er eben vergewaltigt hat und so weiter. Er hat diese Vorwürfe immer zurückgewiesen. Musste dann aber auch im Ausland drehen und da hat er nur noch Gelder bekommen. Also er wurde dann noch mehr zum Außenseiter und die Schuldfrage hat ihn, glaube ich, selbst auch immer angetrieben. Er hat ja auch dann diesen Film Arirang gedreht. Da geht es um seine eigene Depression und er verzieht sich in so eine selbstgebastelte Hütte im Sommer, Winter für ein Jahr. Er schreit, er brüllt, er macht sich Selbstvorwürfe. Dann zwischendurch macht er eben, wieder bastelt er seltsame Espressomaschinen und so hart ist, glaube ich, nie ein Regisseur mit sich selbst ins Gericht gegangen. Also man kann schon sagen, er arbeitet die Schuld, ob sie jetzt bewusst oder unbewusst ist, auch immer in seinen Filmen mit auf. Und ja, Arirang hat dann aber auch sowas sehr Berührendes. Und vor allen Dingen singt er nicht nur in diesem Film, sondern immer wieder auf der Bühne dieses bekannte Volkslied Arirang. Und das wird sowohl in Nord- und Südkorea gesungen. Und ich glaube, es ist ein großer Ausdruck nach Sehnsucht, Zärtlichkeit und allem, was er eben auch selbst nicht erlebt.
Arirang, die inoffizielle koreanische Nationalhymne, gesungen vom Autorenfilmer Kim Ki-duk, der gestern an den Folgen von Covid-19 gestorben ist. Über Werk und Mensch sprach ich mit Anke Lewicke. Wir wollen jetzt in die USA blicken, wo gerade politisch zumindest das Postwahlchaos immer absurdere Ausmaße annimmt. Ein Präsident bereitet seine Regierung vor, der andere bildet sich ein, auf den Spuren des größten Wahlskandals des Landes zu sein. Gleichzeitig finden im Bundesstaat Georgia gleich zwei Gouverneurswahlen statt, die über die Zusammensetzung des Senats entscheiden werden. Und nicht wenige Amerikaner sind da schon sehr müde von ihrem eigenen politischen System und zweifeln auch an der Fairness und Effizienz. Dabei werden sie seit Jahrzehnten, als Schüler zumindest, über die Prozesse ihres Landes in einem groß angelegten Bürgerkundeprojekt informiert. Die sogenannten Boys- und Girls-States stellen legislative Prozesse nach, wie zum Beispiel die Wahl eines Gouverneurs. Ein großes Demokratietheater, das jetzt in dem vielfach ausgezeichneten Dokumentarfilm Boys State erstmals intensiv beleuchtet wird. Katharina Wilhelm hat die Dokumentation für uns gesehen.
Mehr als 1000 junge Männer zwischen 16 und 18 Jahren kommen jedes Jahr für eine Woche nach Austin in Texas in eine Art politisches Ferienlager zum sogenannten Boy State. Auf Einladung der American Legion, einer Organisation für US-Veteranen, spielen sie 7 Tage lang Politik, werden in 2 fiktive politische Parteien eingeteilt, die Föderalisten und Nationalisten.
We basically take in a full week the entire Texas political system, running for office, party processes. You get to build party platforms with what you believe.
Sie sollen Gesetze entwerfen, verabschieden und müssen am Ende der 7 Tage einen Gouverneur wählen. Die Dokumentation folgt 4 Protagonisten in diesen 7 Tagen. Da ist zum Beispiel der blonde, sportliche, weiße Sunnyboy Rob, der Gouverneur werden möchte. Sein Wahlprogramm, das Recht auf Waffen soll unangetastet bleiben, außerdem strenge Regeln gegen Abtreibung.
Last but not least, I will work tirelessly to defend y'all's right to keep and bear arms, as is guaranteed in our Constitution. National Party, are you with me? Let's do this!
Sein Rival ist Steven. Er ist Sohn mexikanischer Immigranten, etwas feist, eher in sich gekehrt, freundlich, das Gegenteil des selbstbewussten Rob. Vor allem, weil er das Thema Waffenrecht anders sieht. Steven hat eine Demo, den March for Our Lives, nach der Schießerei an der Parkland-Schule in Florida organisiert. Die Bewegung ist generell für strikte Waffengesetze.
I am not anti-Second Amendment. I am pro-guns. But I'm also a common sense kind of person. For the collective security of the people, someone should not be able to own a rocket launcher.
Er sei nicht grundsätzlich gegen Waffen, doch niemand solle eine Rakete besitzen können, erklärt Steven etwas überspitzt seine Position. Sein Publikum, das bemerkt er und einer seiner schwarzen Mitstreiter, sei sehr anders als er selbst, konservativ und weiß. Der Boys State ist auf den ersten Blick den tatsächlichen Verhältnissen der USA nicht so unähnlich. Und auch die Themen Abtreibungsrecht, Immigration, Waffenbesitz spielen bei jedem Wahlkampf der Erwachsenen eine große Rolle. Filmemacher Jesse Moss und Amanda McBain habe an dem politischen Planspiel interessiert, wie es ist, Jugendliche unterschiedlichster Positionen zusammenzubringen.
We love that idea that there was a space, a rare space in American life where people are actually engaging face to face.
Wir liebten die Idee, dass es einen Raum im amerikanischen Miteinander gibt, wo man sich von Angesicht zu Angesicht begegnen kann. Wir hatten uns erhofft, die politische Kluft in diesem Land im Boys State wie durch ein Prisma betrachten zu können, um zu verstehen, wie man an diesen Punkt gelangt ist. Der Einblick in die Welt der Jugendlichen ist hochspannend. Zum Beispiel als Sunnyboy Rob erklärt, dass er persönlich pro-choice, also für die körperliche Selbstbestimmung der Frau sei, also für ein liberales Abtreibungsrecht, doch dies vor seinem konservativen Publikum nicht zugeben könne.
Sometimes you can't win on what you believe in your heart.
Manchmal kann man mit dem, an was man glaubt, nicht gewinnen, weil es eine Minderheitenmeinung ist. Und damit gewinnt man in einer Demokratie eben nicht. Seit ich hier bin, habe ich mehr Verständnis dafür, wenn Politiker lügen, um in ein Amt zu kommen. Ob es das ist, was die Veteranenorganisation den jungen Männern beibringen wollte? Wohl eher nicht. Manche Aussagen wie diese ernüchtern den Zuschauer sehr. Bleibt im politischen Ränkespiel alles beim Alten? Treten die Jugendlichen einfach in die Fußstapfen der etablierten Politiker oder gehen sie eigene Wege? Der eher schüchterne Steven, der in der Dokumentation eine fiktive politische Karriere hinlegt, jedenfalls meint, dass es die Jungen besser machen können.
I'm running a campaign to unite all of us. And show the adults.
Ich will uns vereinen und den Erwachsenen zeigen, dass die Kids okay sind, dass wir es besser machen, dass wir Kompromisse finden bei Integration und Waffenrecht. Wir zeigen ihnen, wie die Führer von morgen schon heute aussehen. In Deutschland kennen einige Schüler ähnliche Planspiele vielleicht, wie Enmune, wo man ein Modell der Vereinten Nationen nachspielen kann. Der Boys State in Texas ist in jeder Hinsicht amerikanischer, größer, patriotischer, emotionaler. Boys State wirkt unglaublich aktuell, obwohl schon 2 Jahre alt. Nicht zuletzt, einige der Absolventen gehen danach wirklich in die Politik. Und Vorbilder gibt es genug. Ex-Präsident Bill Clinton und Ex-Vizepräsident Dick Cheney gehören zum Beispiel zu den Alumni. Und schon jetzt kann man verraten, einige Jugendliche aus der Dokumentation haben das Potenzial, die Sprecher für die junge Generation zu werden. Ob das nun gut ist oder nicht, muss der Zuschauer selbst bewerten.
Boys State von Jesse Moss und Amanda McBain können Sie über den Streamingdienst Apple TV Plus sehen. Und in Georgia finden gerade natürlich 2 Senatorenwahlen statt und nicht Gouverneurswahlen. Ich bitte meinen kleinen Versprecher aus der Anmod zu entschuldigen.
Francis Ford Coppola hat mit seiner Pate-Trilogie ein bis heute kultisch verehrtes Meisterwerk der Filmgeschichte geschaffen. Zumindest sind sich bei den ersten Teilen in ihrem Urteil alle einig. Bei dem dritten ist das nicht mehr so. Manche gehen sogar so weit zu sagen, eigentlich hätte der dritte Film nie gedreht werden dürfen. Und auch Coppola selbst hat nie einen dritten Teil geplant. Erst nach Geldsorgen hat er zugestimmt, den dritten Teil der Familiensaga um die Corleones weiterzuerzählen. Wirklich zufrieden war er nicht mit dem Endergebnis. Das hat er jetzt nochmal bekräftigt. Denn 30 Jahre nach der Premiere von Der Pate Teil 3 hat Francis Ford Coppola sein Werk umgeschnitten und mit einem neuen Titel versehen. Der Pate Coda. Der Tod von Michael Corleone heißt der Director's Cut und ist zurzeit auf DVD, Blu-ray und auf allen Streaming-Portalen bei uns zu sehen. Über diese neue Schnittfassung konnte ich ausführlich vor der Sendung mit dem Filmhistoriker und Journalisten Andreas Kötzing sprechen. Hallo.
Hallo.
Eine neue Schnittfassung von Der Pate Teil 3, musste das sein?
Ja, also ich sag mal, aus der Perspektive des Zuschauers musste das vielleicht nicht unbedingt sein. Wenn man diese Filme mag, dann haben sie ihren Platz in der Filmgeschichte so, wie sie sind. Aber aus der Perspektive des Regisseurs ist das vielleicht eine andere Frage. Denn der dritte Teil des Paten, das war immer so ein bisschen das ungeliebte Stiefkind dieser Familie. Niemand mochte diesen Film so richtig, aber irgendwie gehörte er halt doch dazu. Die ersten beiden Teile waren noch groß ausgezeichnet worden bei den Oscar-Verleihungen mit mehreren Preisen. Beides Mal als bester Film. Der dritte Teil wurde dann auch noch so ein bisschen alibimäßig nominiert, hat aber keine Preise mehr erhalten. erhalten. Dann kam im gleichen Jahr auch noch Martin Scorseses Godfellas in die Kinos, der von den Kritikern wesentlich mehr gemocht wurde. Und das waren alles so kleine Kränkungen, die diesen Film umgeben haben, die bei Francis Ford Coppola wahrscheinlich dazu geführt haben, dass er immer wieder gedacht hat, da muss noch mal etwas dran passieren. Ich muss versuchen, an diesem Film noch mal zu arbeiten, um ihn irgendwie stärker zu machen. Vielleicht auch ein bisschen so dieses Gefühl verschmähter Liebe, das er nachholen möchte für den Film, der immer so ein bisschen hinten runterfällt und tatsächlich aus der Reihe dieser drei Filme derjenige war, der am schärfsten von der Kritik begleitet wurde. Wobei man dazu sagen muss, die ersten beiden Teile sind einfach mal Meisterwerke. Und wenn man dann mit einem dritten Meisterwerk rechnet und so einen ganz okayen Film bekommt, dann ist das halt etwas, was so ein bisschen unfair vielleicht auch dem Film gegenüber war, weil der hat schon große Momente, wenn ich da an die große Schlussmontage denke, mit der Operninszenierung parallel zu der Ermordung des Papstes oder auch die Szene, wo diese Mafia-Familien sich treffen in dem einen Haus und dann ganz unvermittelt der Hubschrauber auftaucht und dort ein riesiges Massaker stattfindet. Natürlich gibt es Längen in dem Film, aber im Großen und Ganzen gehört er halt einfach zu dieser Dreierreihe mit dazu.
Ja, beim Stichwort Längen gucken wir uns mal diese neue Schnittfassung an und es fällt ja direkt auf, dass sie 10 Minuten kürzer ist als die alte. Welche Veränderung hat denn Coppola jetzt konkret vorgenommen?
Also er hat 2 substanzielle Veränderungen vorgenommen, am Anfang und am Ende des Films und dazwischen eine ganze Menge gerafft. Also diese 10 Minuten Kürzungen, die kommen tatsächlich zustande, indem er hier und da kleinere Schnitte vorgenommen hat, die einem vielleicht nur auffallen, wenn man beide Filme wirklich synchron nebeneinander laufen lässt. Das ist so ein bisschen mehr Tempo drin. Er hat auch einige Szenen ganz rausgenommen, wie zum Beispiel die Verleihung dieses Ordens an Michael Corleone ganz zu Beginn des Films durch die Kirche oder auch Don Altobello. Der kommt im Film etwas weniger stark vor als in der alten Fassung. Aber das sind tatsächlich eher so punktuelle Eingriffe, die er dort vorgenommen hat. Am Anfang zum Beispiel, da ist diese signifikante Änderung, dass er eine Szene vorgezogen hat, die normalerweise erst nach ungefähr einer halben Stunde im Film kommt, nämlich die Sequenz, in der Michael Corleone tatsächlich dieses Geschäft abschließt über diese Immobiliengeschäfte mit der Immobiliare, mit der Bank des Vatikans. Und damit läutet der Film natürlich ein bisschen anderen Schwerpunkt ein. Also es geht gleich hinein in diese Geschäfte, die die Familie Corleone eigentlich aus dem Mafia-Geschäft herausziehen sollen. Und so versucht er, einen neuen Schwerpunkt zu setzen, der sozusagen gleich den Bogen in die Haupthandlung spannt. Der ursprüngliche Film fing ja eigentlich damit an, dass er nochmal einen Bogen zurückgeschlagen hat zur alten Geschichte, zur Familie, zum alten Anwesen. Da war auch nochmal die Szene zu sehen, wie Fredo ermordet wird. Aber das hat er alles rausgenommen aus dem Film, um wahrscheinlich einfach schneller auf die Haupthandlung hinführen zu wollen.
Jetzt müssen wir eine kleine Triggerwarnung vorweg schicken. Wir sprechen jetzt über eine markante Änderung der neuen Schnittfassung, die vielleicht einige nicht hören wollen, bevor sie das sehen. Deshalb sollten sie jetzt für ein paar Sekunden weghören. Es geht nämlich um das Ende des Films, den Tod von Michael Corleone. Gelingt es Francis Ford Coppola, mit diesem dann doch ganz bewussten Änderung einen neuen Akzent zu setzen?
Ja, also zur Erinnerung, der Film endet ja eigentlich damit, dass Michael Corleone am Ende stirbt. Wir sehen ihn als alten Mann, er ist am Ende seiner Kräfte, er hat den Tod seiner eigenen Tochter miterlebt und er sitzt dort auf Sizilien auf einem Stuhl und fällt tot um. Und diese Szene hat er rausgeschnitten. Also am Ende ist jetzt Michael Corleone nicht tot, sondern wir sehen ihn da zwar sitzen, er setzt sich die Sonnenbrille auf und damit endet der Film. Natürlich ist das eine markante Änderung. Es ist ja jetzt gerade nicht der Tod, der im Mittelpunkt steht, sondern es ist sozusagen die Qual des Weiterlebens. Es gibt keine Sühne für ihn, es gibt keine Erlösung für das, was er angestellt hat in seinem Leben, für die Verbrechen, die er begangen hat, für die Schuld, die er auf sich genommen hat. Er soll also weiter leben und hadert natürlich deswegen, so ist auch mein Eindruck, eher mit der Situation, in der er jetzt zurückbleibt. Ob das jetzt ein guter Akzent ist, darüber kann man, glaube ich, trefflich streiten. Ich fand eigentlich, dass die alte Fassung des Films die ganze Geschichte sehr rund zu Ende erzählt hat. Michael Corleone ist tot und damit ist Schluss. Was ich jetzt so ein bisschen befürchte, ist, dass mit diesem neuen Ende auch so ein Bogen gespannt werden könnte für weitere Geschichten des Paten. Das passt ja alles momentan so ein bisschen in die Zeit, die ganzen alten Franchises dann doch noch wieder weiter aufleben zu lassen. Es gab wohl auch schon die ersten Interviews mit Andy Garcia, der gesagt hat, naja, wenn es ein gutes Drehbuch gibt, warum nicht die Geschichte von Vincent Corleone weitererzählen? Ich persönlich brauche das eigentlich nicht. Das war für mich zu Ende und dieser neue Akzent, der da gesetzt wird, den mag man hinnehmen, so wie er das gerne möchte. Es ist seine Entscheidung als Regisseur, aber ich persönlich finde, dass der Film dadurch nicht gewonnen hat.
Aber hat sich denn jetzt dennoch durch die Änderung ein neuer Eindruck des Films ergeben? Ich meine, selbst Diane Keaton, die ja mitspielt in den Pate-Filmen, hat gesagt, erst nach der Sichtung dieses neuen Director's Cuts hat sie wirklich verstanden, was der Sinn dieses Films sein soll.
Ja, das halte ich für ein bisschen übertrieben. So groß sind die Veränderungen meiner Meinung nach tatsächlich nicht. Für mich erinnert das eher an einen Komponisten, der ein Werk geschaffen hat und mit seiner ursprünglichen Einspielung mit dem Orchester nicht zufrieden war und jetzt die alte Partitur nochmal rausholt und hier und da ein bisschen schneller dirigiert und am Anfang und am Ende ein paar Instrumente rausstreicht aus der Partitur, damit das Ganze ein klein wenig einen neuen Charakter bekommt. Aber das Grundwerk bleibt das Gleiche. Man muss ja auch dazu sagen, das ist bei ihm offenbar ja, ihn verfolgen diese Filme anscheinend so ein bisschen. Ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass er versucht, an dem Paten weiterzuarbeiten. Es gab schon mal den Versuch, die beiden ersten Teile chronologisch neu zu erzählen, zu einer Fernsehfassung. Es gab die Coppola Restoration in den 90er Jahren, wo er tatsächlich auch an den Filmen schon weitergearbeitet hat, die dann auf DVD, später auf Blu-ray noch einmal wieder neu erschienen sind. Also ist es irgendwie so ein Work in Progress bei ihm. Die Filme lassen ihn nicht los. Er muss irgendwie offenbar immer wieder weiter an den älteren Filmen arbeiten. Bei Apocalypse Now hat er das ja auch gemacht. Da ist eine neuere Redux-Fassung des Films erschienen. Da waren die Änderungen, finde ich, wesentlich markanter als jetzt in diesem Fall beim dritten Teil vom Paten. Das ist einfach eine zusätzliche Version, die es jetzt gibt, aber am Grundcharakter des Films hat sich in meinen Augen nicht so wahnsinnig viel verändert.
Aber woran liegt denn diese Änderungswut? Um in dem Bild von Ihnen zu bleiben, ist vielleicht Francis Ford Coppola oder versteht er sich vielleicht in der Tradition von Komponisten wie Verdi und Wagner, die ja jahrelang an ihren Opern weitergearbeitet haben? Ich glaube, den Tannhäuser gibt es in 4 verschiedenen Fassungen und so gibt es auch den Paten in 4 verschiedenen Fassungen.
Ja, vielleicht ist das auch ein Phänomen der Regisseure aus dieser New Hollywood-Ära, dass die von bestimmten Themen oder ihren Filmen schwer lassen können. Coppola ist ja dort in guter Gesellschaft. Denkt man an George Lucas mit Star Wars zum Beispiel, der große Erfolge hatte in den 70er Jahren, sich dann hat beknien lassen, die 3 neuen Filme um das Jahr 2000 herum zu drehen. Da können wir gerne den Mantel des Schweigens drüber decken. Ähnlich wie bei Steven Spielberg, der auch immer gesagt hat, nee, ich mache keinen neuen Film von Indiana Jones. Und dann hat er doch einen 4. Teil gemacht, der ganz fürchterlich geworden ist. Der Einzige, der das nicht gemacht hat, ist Martin Scorsese. Der hat tatsächlich seine alten Filme nicht wieder angefasst. Aber bei den anderen wirkt es ein bisschen so, als sei das auch so eine Form von Eitelkeit im Umgang mit dem eigenen Werk, von dem man nicht loslassen möchte, dass man gerne anschlussfähig machen möchte für aktuelle Fragen. Also ich glaube, man muss gar nicht immer alles versuchen, anschlussfähig für die aktuelle Zeit zu machen. Die Dinge stehen doch auch für sich in der Zeit, in der sie entstanden sind.
Sagt Andreas Kötzing über die neue Schnittfassung des Paten. Unter dem Titel Der Pate Coda, der Tod von Michael Corleone, können Sie den Film derzeit kaufen auf DVD oder Blu-ray oder als Stream auf den gängigen Video-on-Demand-Plattformen bestellen.
Top 5.
Getauft wurde er am 17. Dezember 1770 in Bonn. Ludwig van Beethoven. Und geboren wurde er damit wahrscheinlich ein paar Tage vorher. Was uns natürlich zu 250 Jahre Beethoven und dem Beethoven-Jahr führt, das jetzt zu Ende geht. Auch wir wollen den großen Komponisten ehren mit einem Blick auf die Rolle seiner Musik auf den Spielfilm. Hartwig Tegeler mit 5 Beispielen.
Lust auf den Film?
Ludwig van Beethoven.
Emily, wie soll der Hund denn nun heißen?
Er soll uns selbst sagen, wie er heißen will.
Beethoven.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Symphonie Nummer 7 in The King's Speech von Tom Hooper, 2010.
Der englische König George VI. Setzte noch 1939 seinen Außenminister davon in Kenntnis, dass die Juden, die aus Deutschland zu fliehen suchten, besser davon abgehalten würden. Soweit das Historische. Im fiktionalen Narrativ mutiert dieser Royal, gespielt von Colin Firth, dann zum Kinohelden, weil er sein schweres Stottern in der historischen Radioansprache zum Kriegsbeginn überwindet, wenn er am 3. September 1939 sein Volk auf Blut, Schweiß und Tränen vorbereitet.
In dieser so dunklen Stunde.
Und Beethovens Nummer 7, die Sprache dazu rhythmisch sauber draufmontiert, liefert Erhabenheit und Pathos pur. Denn das ist das eine konventionelle Filmschicksal von Beethoven, emotionaler Brandbeschleuniger unter den Bildern. So auch hier.
Platz 4, Symphonie Nummer 6, Pastorale, in Soylent Green von Richard Fleischer. 1973.
Düstere Zeiten. Im Jahr 2022 gibt's kein sauberes Wasser mehr, kein Gemüse oder Fleisch. Die Menschen ernähren sich angeblich von Nahrungsmitteln aus Soja und Linsen, dem Soylent Green. Doch Polizist Thorne, Charlton Heston, entdeckt, dass das in Wirklichkeit Menschenfleisch ist. In Zukunft dann sollen Menschen als Nahrungsmittel gezüchtet werden, um die Reichen zu ernähren. Fast schon tot schreit Thorn am Ende die Wahrheit heraus.
Säulen grünes Menschenfleisch! Menschenfleisch!
Der einsetzende Abspann beginnt mit dem Bild eines Feldes mit Rosen und es erklingt der erste Satz der 6. Symphonie des großen Naturliebhabers Beethoven. Kontrapunkt zur grausigen Dystopie, die Soylent Green erzählt, Hoffnungsschimmer, eher nachgeklappertes humanistisches Bildungsgut. Gut macht sich Ludwig van dagegen immer gerne auch als Kontrapunkt.
Platz 3, Klaviersonate Nummer 8 in Der unauffällige Mr. Crane von Ethan und Joel Coen, 2001.
In der Film-Noir-Fantasie der Coen-Brüder hört Friseur, Erpresser und zukünftiger Mörder Ed Crane, Billy Bob Thornton, erstaunt diese wie jenseitig erscheinende Musik, die Scarlett Johansson auf dem Klavier spielt.
Das war sehr schön. Haben Sie das komponiert?
Oh nein. Nein, das ist von Ludwig van Beethoven.
Das hat mich sehr beeindruckt.
Ja.
Ein kurzer Moment des friedlichen Kontrastes zur Grausamkeit der Welt und der der Menschen. Einmal Luft holen, dann geht's weiter wie bisher.
Platz 2 für Elise in Elephant von Gus Van Sant, 2003.
Das Stück von Beethoven, das jeden Klavierschüler schon zum Wahnsinn getrieben hat, klimpert Alex in seinem Kellerzimmer. Mitschüler Eric daddelt Ego-Shooter-Spiele. Dann bricht Alex das Spiel ab und zeigt der Beethoven-Partitur auf dem Klavier zwei Stinkefinger. Nun brechen Alex und Eric auf, um in ihrer Schule wahllos Lehrer und Mitschüler abzuknallen. Schulhofmassaker. Gus Van Sant zeigt Beethovens Musik als leer von Utopie. Sie funktioniert nicht mehr als humanistischer Rettungsanker gegen die Barbarei.
Platz 1, Symphonie Nummer 9 in Uhrwerk Orange von Stanley Kubrick, 1971.
Dieser andere Alex ist mit sich ganz eins.
Es war ein wunderbarer Abend. Und was er noch brauchte, um wahrhaftig großartig zu enden, war ein wenig vom alten Ludwig van.
Alex liebt Beethoven. Das Fenster in seinem Zimmer im Haus seiner Eltern ziert ein großes Porträt des Komponisten.
Es war die Herrlichkeit und die Herrlichkeit wurde Fleisch.
Einmal trägt der von Malcolm McDowell gespielte gewalttätige Jugendliche einen langen Mantel, der ihn wie ein Wiedergänger Beethovens erscheinen lässt. Uhrwerk Orange und die Verwendung von Beethovens Musik steht bei Stanley Kubrick für eine radikale wie pessimistische Kulturkritik. Kein Gedanke, keine Musik ist, in Abwandlung eines Adorno-Zitats, immun gegen seine Kommunikation. Denn zur staatlichen Umerziehung dieses gewalttätigen Jugendlichen wird Beethovens Musik Manipulations-, ja Folterinstrument. Und der Chor der Freude aus der 9. ist in der elektronischen Verfremdung Erhabenheit radikal ausgetrieben. Und die Hoffnung auf das Gute ebenso.